Hallo, liebe Freundin. Hab dich vermisst.
Oh, ich dich auch.
Jetzt sitzen wir schon wieder hier.
Ja, und es war so eine turbulente Woche.
Also diese Woche war der craziest Shit-Woche, sorry for this wording. Aber gefühlt, es ist gerade mal alles irgendwie 5, 6 Tage her und gefühlt sind das 3, 4 Wochen.
Wirklich war, wir waren jetzt wirklich in der Vorbereitung so weit, dass wir gedacht haben, wo fangen wir da an und wo hören wir auf?
Die Woche ist so viel passiert und jeden Tag haben wir teilweise 6, 7, 8, 9, 10 Mal miteinander telefoniert.
Das ist unglaublich gewesen.
Und jedes Mal gedacht, da müssen wir unbedingt einen Podcast drüber sprechen. Und jetzt saßen wir jetzt hier, 2 Tage Ruhe. 2 Tage war irgendwie jeder mit sich selbst beschäftigt.
Ja.
Und jetzt sitzen wir hier und wollten die Woche reflektieren und das war so, war was diese Woche?
Genau. Unglaublich.
Hallo geneigte Hörerschaft.
Hallo da draußen, schön, dass ihr da seid. Wir freuen uns.
Zu einer neuen Folge von
Was, wenn's wurscht ist? Genau, das passt auch wieder so, ne? Weißt du, so viele Dinge besprochen, so viele Drehungen gemacht und dann stehen wir jetzt hier nach einer Woche, die sich anfühlt wie ein Monat und sagen eigentlich, was, wenn's wurscht ist? Können wir auch lassen.
Und haben uns vorher noch kurz gestritten.
Ja, auch das. Ja, das können wir richtig gut.
Also unsere Egos haben wir wieder gefightet.
Ja, wir haben einfach mal wieder ein Kommunikationsproblem gehabt.
Wir?
Ja, ich war's. Ich habe mich schon entschuldigt. Ich hab hier eine wichtige Information, was unser Time-Management anging, vorenthalten, weil ich dachte, es wurscht.
Kennt ihr das da draußen? Man macht mit jemandem einen Plan. Ja, meine Pläne sind dazu da, dass man sie wieder streicht und ändert jeder Sekunde. Aber man verabredet sich, man macht einen Plan, dann hat man für sich ja so einen Kopf dann ja auch, ne? So, wenn sie jetzt um 4 Uhr kommt, okay, dann muss ich meinen Mann vorher noch vorräumen. Weil dann kommt ja nachher noch vielleicht der oder der oder dann wollten wir ja eventuell noch essen gehen, aber man hat einen festen Plan im Kopf und richtet sich den Tag so ein. So, und dann kommt irgendwann so der Moment, wo einer diesen Plan crasht.
Ja. Und man hat es schon kommen sehen. Weil ich habe es irgendwie auch kommen sehen, weil wir haben den ganzen Tag noch keinen Kontakt gehabt und das ist ja auch sehr ungewöhnlich. Und das lief zu glatt. Es musste sein.
Wir müssen uns erstmal reiben.
Ja, jetzt sind wir wieder warm. Warm gerieben.
Back to reality.
Yes, back to reality. Das passt nämlich, wir reden nämlich heute über den Reality Circle. Und das ist ein richtig, richtig tolles Thema, weil wir aufgrund des Reality Circles unser eigenes Verhalten unwahrscheinlich gut reflektieren können und nochmal wieder tiefer graben können. Wo kommen denn eigentlich unsere Verhaltensmuster her und warum reagieren wir, wie wir reagieren und warum behandeln wir andere so, wie wir sie behandeln?
Und merken es gar nicht.
Ja.
Und wenn wir es nicht merken, dann sind wir uns nicht selbst bewusst.
Nee. Und das war krass, weil wir waren jetzt hier vor ein paar Tagen, waren wir shoppen, wir zwei.
Und naja, das war ein Shoppingversuch, würde ich das mal nennen.
Genau, so ein Shoppingversuch, wir waren ziemlich unerfolgreich. Aber alle waren scheiße drauf.
Aber sowas von.
Ja, also wir waren voller Freude beide.
Und wir waren jetzt nicht mal überdreht, wir waren einfach nur in einer guten Energie.
Ja, und keiner hatte Bock, mit uns zu schwingen.
Nee, nicht wirklich.
Keine Resonanz.
Nee, obwohl wir ja wirklich eine Einladung waren.
Absolut.
Also der Oberbrenner bei diesem Shopping, das war, also, der muss man ja wirklich mal so sagen, weißt du, du gehst in so einen Laden rein, ja, und dann ist da so eine Verkäuferin. Und
bist total kaufbereit.
Ich bin total kaufbereit gewesen. Ich hätte richtig Kohle da gelassen, weil da auch echt tolle Klamotten sind. Ja, so. Und dann gehst du da so rein und der geht so um Jeans und die Verkäuferin bringt dir dann auch so 1, 2, 3 Jeans. Und sie saßen halt alle nicht so richtig. Ne? Und dann habe ich ja gesagt, naja, es tut mir leid. Also die sitzen halt bei mir alle nicht so richtig, weil jetzt habe ich zwar ein bisschen was abgenommen und so, aber am Bauch geht's halt noch nicht zu. Ich brauche was Stretchiges.
Ja.
Was macht die Verkäufer? Also jede vernünftige Verkäuferin, du hast es so schön gesagt an dem Tag, hätte was gemacht?
Hätte gesagt, also es geht hier nicht darum, was ist mit ihrer Figur, sondern es geht darum, wir finden die perfekte Hose für sie.
Eine Sekunde, ich bin sofort mit der perfekten Hose zurück bei Ihnen.
Ne? Nichts so. War es.
Nichts, im Gegenteil.
Dann sagte die sogar, ja, da haben wir jetzt leider Pech. Oder wie sagte sie, das war
echt. Irgendwas hat sie gesagt und eine Flunsch gezogen, weil wir halt
nichts gekauft haben.
Aber ich habe ihr dreimal die Einladung gegeben, so bieten Sie mir doch was Stretchiges an. Sie hätte ja auch einfach nur sagen können, es tut mir leid, ich habe gerade nichts Stretchiges da.
Ja, aber da war der ganze Laden voll Jeans. Du hattest vielleicht von den Jeans, die da
vier
hatte,
Stück an.
4 Stück an und da waren bestimmt noch 8, 10 andere.
Also ich entschuldige mich für meinen Bauch, dass er jetzt halt nicht jeanskompatibel war in dem Moment, aber...
Also sie hat dich wirklich mit dem Gefühl entlassen, für dich gibt's keine Hose.
Du bist so fett.
Ja, es war unglaublich, ich fand's unmöglich. Also wirklich.
Aber da war sich halt auch mal wieder jemand nicht selbstbewusst. Früher hätte ich aber dann darauf reagiert und wäre total gefrustet aus diesem Laden raus, ja, und hätte wieder, hätte mich schön wie so ein kleines Schlammschweinchen im Schlamm gewühlt und Opfer da sein und Drama Queen
alles. Für mich gibt's keine Hose.
Ich bin so für die Bibel, ne, so. Nee, in dem Moment habe ich mir gedacht,
oh, selber schuld.
Was, wenn's wurscht ist.
Ja, und selber schuld.
Und selber schuld, kriegst halt kein Geld von mir.
Ja, wirklich. Also, so war der ganze Shopping-Ausflug. Und das war spannend, weil wir haben es einfach bei den anderen gelassen.
Ja, es sind halt dann wieder diese Verhaltensweisen, die dann, ne, wie beim Eisbergmodell, ich glaube, da wollen wir heute mal drüber sprechen.
Ja.
Man sieht ja immer erstmal so das Verhalten. Meistens immer natürlich immer das von den anderen. Ne? Wenn man gut ist, dann schon ein bisschen geübter ist, kann man sein eigenes Verhalten auch schon wahrnehmen.
Aber meistens können wir das bei den anderen viel besser.
Viel besser. Und dann bewerten wir auch gleich wieder. Aber was geht denn, Miri, was geht denn wirklich immer diesen Verhaltensweisen, also dieser Spitze des Eisbergs, was ist da wirklich eigentlich der erste Punkt? Wie fängt dieses Drama an?
Ja, das ist super spannend, weil das weiß eigentlich, wissen wir alle und trotzdem weiß es irgendwie keiner. Also was müssen wir denn sein oder tun, um ein bestimmtes Verhalten an den Tag zu legen? Also nehmen wir mal ein Beispiel. Ich reagiere frustriert auf einen unerfolgreichen Hosenkauf. Ja, so haben wir jetzt nicht gemacht, aber nehmen wir das Verhalten mal. Also ich verhalte mich so, dass ich dann mich runtermache und scheiße fühle. So.
Aber wie mache ich das denn? Das mache ich doch in meinen Gedanken.
Genau, da will ich jetzt hin. Das heißt, jedem Verhalten, jeder Reaktion und jeder Handlungsweise geht ein Gedanke voraus. Und so ist das in allem und mit allem. Also die Kunst der Manifestation ist der Gedanke. Wenn ich etwas erschaffe, wir erschaffen den ganzen Tag, ob bewusst oder unbewusst.
Kreativ oder unkreativ.
Genau, tun wir das aus unseren Gedanken, aus unserer Gedankenkraft. Nehmen wir mal, das ist mein Lieblingsbeispiel, das Louvre in Paris. Das Louvre in Paris steht da, weil irgendjemand irgendwann einmal den Gedanken hatte, ich baue das größte Museum der Welt. Und jetzt steht da diese kleine süße Pyramide mitten auf diesem Platz und darunter befindet sich ein Irrgarten an Gängen und Räumen, unermesslich groß. Und da brauchte es natürlich nach diesem Gedanken, wir bauen das, Statiker, Baumeister, Architekten,
Geldgeber,
Maurer, also alles, was man halt braucht, um sowas zu bauen. Und das heißt, da ist richtig viel Gedankenkraft geflossen, bis am Ende so ein Ding dann wirklich in der Realität da ist. Und so ist das eben mit allem. Also allem, was wir sehen, anfassen können, fühlen können, wahrnehmen können, erleben können.
Und im ganzen Alltag.
Dem ging mal ein Gedanke voraus. Du hast jetzt gerade ein gestreiftes Kleid an. Das hat ja mal irgendjemand entworfen. Mhm. Jemand hat sich ja mal den Gedanken gemacht, ich zeichne ein Kleid und dann braucht man Stoff und dann nimmt man Knöpfe und dann irgendwann ist das Ding dann fertig, sodass du das jetzt anhaben kannst. Und ich finde, das ist ganz cool, wenn man da nochmal zurückgeht, was wir eigentlich für eine Kraft besitzen, zu erschaffen. Denn deswegen haben wir auch einen Körper. Also wenn wir keinen Körper hätten, könnten wir das nicht erschaffen. Weil denken kann vielleicht eine unsichtbare Seele, aber die kann nichts erschaffen, weil sie hat keine Hände, um irgendwas in die Welt zu holen. Also über unsere Sinne und über unseren Körper können wir erschaffen. Aber der Körper allein kann das nicht, sondern die Gedanken können das. Und deshalb sind auch all die Verhaltensmuster, die wir haben und alle Handlungen, die wir setzen, die uns vielleicht auch an uns selber manchmal nicht gefallen, unsere Reaktionen auch, da zu ändern, dass wir dem Gedanken auf die Spur kommen, was muss ich denn denken oder was habe ich denn gedacht, dass das und das jetzt so eingetroffen ist in meinem Leben.
Das war jetzt ein Monolog.
Findest du?
Ja.
Oh nein, kein Monolog halten.
Also mein Gedankengang war gerade, wohin will sie?
Achso, ja, da will sie hin. Ich bin schon durch. Ich mache es mit Beispiel. Ich hatte das erst heute. Ich war heute Morgen mit meinem Sohn am Fußballplatz und das ist so bei meinem Sohn, ich kann dem das schon ansehen, in welcher mentalen Verfassung der ist, wenn der so die ersten 10 Minuten spielt. Und heute war es wirklich so, dass er wirklich 2 richtig gute Torchancen hatte und es einfach verbockt hat. Und ich konnte ihm richtig ansehen, wie er völlig unpräsent war in dem Spiel, also die ganze Zeit drin hing in dem Gedanken von, was habe ich vor 2 Minuten falsch gemacht, was habe ich vor 10 Minuten falsch gemacht, was mache ich jetzt wieder falsch, oh Gott, hoffentlich, wenn ich jetzt den Ball kriege, hoffentlich verbocke ich es jetzt nicht wieder.
Und wie oft haben wir das alle in unserem Alter?
Genau. Und dann hat es einfach dazu geführt, dass das Spiel zu Ende war. Sie haben 1-1 gespielt, also das Ergebnis war jetzt kein solches Drama, aber für ihn war es ein totales Drama. Das heißt, er hat auch wirklich geweint, was eigentlich so gut wie nie vorkommt beim Fußballspiel. Er war so gefangen in seinem inneren Film von, ich hab's verkackt. sodass er auch mit mir kein Wort sprechen konnte im Auto.
Er hat sich geschämt.
Ja, genau. Er war vollkommen in der Scham. Er war im Opfermodus. Er war in einem völlig destruktiven Zustand.
Drama.
Ja, inneres Drama. Und dann habe ich so die letzten 5 Minuten der Autofahrt genutzt, um einfach auch so 2, 3 Sätze zu platzieren an ihn. Und habe dann wirklich zu ihm gesagt, ich habe gesagt, Henry, du bist so gut in spielerisch. Dein Körper ist topfit. Du hast alles, was es braucht, um ein richtig guter Fußballer zu sein. Das einzige Problem, das du in meinen Augen hast, ist deine mentale Kraft. Wenn du einen Fehler machst oder wenn du was nicht richtig gemacht hast in deiner Wahrnehmung, dann hängst du da drin und kommst nicht mehr raus. Und dann zieht sich das durch das ganze Spiel und du bist nicht mehr in der Lage, die Drehung hinzukriegen. Und das ist deine Scheißaufgabe, habe ich dann zu ihm gesagt, in diesem Fußballspiel, das endlich zu lernen. Weil du leidest an dir selbst.
Aber wir bringen das dann noch auf den Punkt. Was genau gibt es in dem Moment zu lernen? Also wenn ich das jetzt aus dem Beispiel aus meinem Berufsalltag oder Businessalltag nehme, wenn ich da so in Teams reingehe und auch genau so ein Training mache, dann spreche ich immer gerne von dem Rat. Ja, dieses erst, wir haben Verhaltensweisen, ja, die wir selber machen und die wir draußen von anderen sehen, ja, sozusagen beim Gegenüber. Daraus entsteht immer ein Gedanke. Ja? Also wenn ich zum Beispiel sage, meine Verhaltensweise im Job ist es, ich erlege einfach selbst schnell alles selber, weil dann muss ich es jetzt nicht noch großartig erklären und ich habe ja so viel Druck und ne, so, ich mache das jetzt mal eben schnell selbst, so Micromanagement. Ja? Der Gedanke, der da mitspielt und mitschwingt, ist, können ganz viele sein, jetzt muss ich schon wieder alles kontrollieren, ich kann den Ansprüchen nicht mehr gerecht werden.
Ich kann mich auf niemanden verlassen.
Ich tue immer alles, mache alles möglich, die anderen nicht, ich bin so leid. Ja, so, das sind also die Gedanken, die da mitschwingen.
Wenn ich es nicht mache, macht es keiner.
Genau diese ganzen Themen. Und wenn wir dann diese Verhaltensweise gesehen haben, ja, und dann oder gemerkt haben, dann diese Gedankengänge dazu haben. Und
die eigene Frustration.
So, und dann kommen die Gefühle.
Genau.
Dann kommen die Gefühle obendrauf, ja. Und dann kommen sowas wie
Frustration. Das ist
völlige Frustration, Trotz.
Ja.
Trotzreaktion.
Ärger.
Ohnmacht.
Ja.
Ja, Zweifel. Enttäuschung. Ja, alleingelassen fühlen, ne, so.
Überforderung.
Im Leerlauf. Ja, Wut. Ja. Ich finde alles zum Kotzen. Dann kommt irgendwann die Resignation.
Ja.
Ja, und diese komplette Demotivation und, dazu auch mal zu hinterfragen, welche Wichtigkeit steckt denn da überhaupt dahinter?
Mhm.
Ja? Will ich erfolgreich sein? Mein Bild nach außen muss stimmen, mein Ruf muss passen. Ja? Es ist eine Art Selbstschutz, wenn ich das dann so alles mache. Ne? So, da steckt eine Wichtigkeit dahinter. Oder auch eben dieses immer und immer wieder, ich will gesehen werden.
Ja.
So, und dann kommen wir häufig ja genau in dieses Hamsterrad rein. Weißt du, so, ich mache immer alles schnell selbst. Dann, ne, und dann mache ich noch die Aufgabe obendrauf und dann mache ich das noch, weil die anderen Gedankengang, sonst muss ich wieder alles kontrollieren. Dann kommt das Gefühl, ne, es funktioniert nicht, Frust, Ohnmacht, Enttäuschung etc. Und dann kommt der Untergrund und der sagt dann, warum mache ich das eigentlich alles? Ich möchte gesehen werden.
Ja.
Und das ist beim Eisbergmodell ja nichts anderes.
Genau, da sind diese 80% sind völlig im Unterbewussten, das ist unter der Wasseroberfläche, da zieht sich der Eisberg bis in die tiefsten Tiefen, da sind wir völlig, da haben wir überhaupt keinen Zugriff dazu, da schwelt alles aus Konditionierungen und Erfahrungen der Vergangenheit in uns und dann gibt es diese 20%, die oberhalb sichtbar sind und das ist eben die Verhaltensweise, das ist das, was dem sichtbar wird, aber darunter liegen so viele Gedanken, Und
Gefühle, Gedanken, Werte, Konstrukte, Bedürfnisse,
Erfahrungen,
ja, dann auch Zugehörigkeitsthemen.
Ja.
Und was du ja auch so gerne immer liebst, auch die Autonomie. Es liegt ja alles unterhalb irgendwie dieser Wasseroberfläche.
Grundbedürfnisse.
Ne, so, und das ist halt die innere Haltung, die dann irgendwie da unten drunter liegt. Und du hast vorhin gesagt, ne, das ist die Verhaltensweise, ist die Spitze.
Ja.
Und alles, was unten drunter ist, ist die Beziehungsebene.
Richtig.
Und zwar im allerersten Moment erstmal mit mir selbst.
So ist es. Und diese Beziehung mit uns selbst, also nochmal, wir haben schon so oft darüber gesprochen, aber ich glaube, wir dürfen da auch nicht müde werden, darüber zu reden, weil ich glaube, mit jedem Mal wird es auch jedem klarer, der das hört.
Willst du etwa schädliche Empathie sagen?
Nee.
Ach so.
Nee. Ach so, nein. Du hast mich rausgeworfen. Also, dass die Beziehung mit uns selbst wirklich die Basis von und mit allem ist. Und in dieser Beziehung mit sich selbst sein, ist etwas, was wir nicht gelernt haben.
Wer hat es uns denn auch nicht beigebracht?
Nie. Also nirgends wird darauf Wert gelegt, sich mal in seinem Verhalten zu reflektieren. Und das...
Es wäre so schön, wenn wir das eigentlich schon von klein auf lernen würden.
Mega. Das gehört in die Schulen, das gehört in den Kindergarten. Das ist ein Training der Selbstreflexion, das dringend gebraucht ist.
es wird ja auch so oft die Frage gestellt, egal ob jetzt auch zum Beispiel in der Firma bei so Learning Nuggets, ne? Was ist denn überhaupt Selbstreflexion? Wie geht denn das? Oder wenn du einen Coachie fragst, ne, so im Fragebogen, so wie viel Erfahrung hast du schon mit Selbstreflexion? Was tust du bereits, um dich selbst zu reflektieren? Und ich bin immer wieder erstaunt, wie wenig da Antworten kommen können.
Ja, weil wir keine Antworten drauf haben. Wir haben es nicht, das ist einfach ein blinder Fleck unserer Gesellschaft.
Oh Mann. Das frustriert mich jetzt.
Ehrlich?
Ja.
Weil?
Naja, wie soll denn das alles funktionieren?
Naja, also ich sage ja immer so, die Entwicklung unseres Bewusstseins ist der nächste Schritt in der Evolution. Und wir sind, also ich glaube, so ein Podcast wie jetzt wäre vor 20 Jahren hätte überhaupt nicht funktioniert. Weil A, hätte überhaupt keiner verstanden, um was das geht. Und also, jetzt, ich muss mal kurz zurückspulen. Mhm. Also wenn ich jetzt so 20 Jahre zurückgucke, seitdem arbeite ich mit diesen Themen. Ich weiß noch, als ich Physiotherapie gelernt habe, Körpertherapie, da habe ich schon damals irgendwie für mich gespürt, ich will was machen beruflich, wo ich den ganzen Menschen in der Ganzheit betrachte. Es gab nichts. Also es gab dann irgendwie diese ganzen Paracelsus-Schulen, die waren mir alle irgendwie zu ESO. Mhm. Dann gab es also ganz viel so Esoterik-Sachen. Da habe ich mich nie irgendwie zu Hause gefühlt. Aber und dann in der Psychologie, das war mir alles viel zu
trocken
und viel zu eng. Aber für mich gab es keine Verbindung. Und also was jetzt heute an Möglichkeiten ist, da gab es die ganze Coaching-Szene, gab es nicht. Coaching war im Sport.
Und ihr kommt ja aus dem Sport.
Ja, natürlich. Ja. Also Coaching war ausschließlich im Sport zu Hause. Und ansonsten, Entschuldigung.
Ja, heute haben wir heute die Hustenfraktion hier.
Und ansonsten gab es das nicht. Und ich mag das kurz erzählen. Mein allererster Job war, das war richtig spannend, also ich habe damals, als ich mein Examen gemacht habe in Physiotherapie, habe ich parallel noch eine Ausbildung gemacht am Sebastian-Kneipp-Institut, weil Sebastian Kneipp ja auch einer der einzigen medizinischen Lehren neben Hildegard von Bingen ist, die wir in Deutschland haben. Wir haben keine traditionell chinesische Medizin, also haben wir schon auch in Deutschland, aber die kommt ja nicht aus Deutschland. Oder wir haben auch keine Nadi-Medizin, die aus Indien kommt. Mhm. Aber wir haben in Deutschland den Sebastian Kneipp und die Hildegard von Bingen. Das sind die deutschen Mediziner. Und Sebastian Kneipp macht das halt über Wasser und Natur und seine fünf Elemente. Und da habe ich mich irgendwie zu Hause gefühlt, zu gucken, okay, wie macht das Sebastian Kneipp? Das finde ich cool. Und habe dann da so gelernt, so ein bisschen in die Komplementärmedizin reinzuschlüpfen. Und dann, dadurch, dass ich diese Ausbildung hatte, war ich die Einzige in diesem Verbund oder in dieser Auflistung, die diese beiden Ausbildungen hatte, also Körpertherapie und mentales Training, weil da ganz viel Entspannung und Psychologie drin war. Und dann kam der Deutsche Sportlerbund auf mich zu und hat mich gefragt, ob ich Lust hätte, einen Sportler für die Olympischen Spiele zu betreuen. Und ich habe mir gedacht, keine Ahnung, ja, mache ich. Keine Ahnung, wie das geht, aber ich mach's. Mhm. Und habe das unterschrieben. Das war meine erste Anstellung damals, 2003. Und
Gott, bist du alt.
Ja, danke. Bin ich gar nicht. Hallo? Also 2003 meine erste Anstellung. Ich bin nach Namibia und habe dort ein halbes Jahr lang einen Sportler für die Olympischen Spiele trainiert. Und das war natürlich eine Riesennummer, weil ich kam ja aus der Körpertherapie und ich habe so ein paar mentale Sachen gecheckt, aber wusste so gar nicht so richtig, wo ich jetzt ansetzen soll. Das heißt, es war ein totales Learning by Doing. Und ich habe richtig verstanden, wie ich diesem Sportler helfen kann, in der totalen Konzentration, aber gleichzeitig auch in der Entspannung zu sein. Heute weiß ich ganz viel über Taoismus, heute weiß ich Handeln, Nichthandeln, das habe ich alles gelernt, aber damals wusste ich das nicht. Das heißt, ich habe das eigentlich schon intuitiv gemacht und habe den da drin unterstützt und begleitet, aber hatte das nicht gelernt.
Das Spannende ist ja aber, du hast es vorhin genau richtig gesagt, in Deutschland ist das nicht so präsent gewesen. Ja. Wenn du dir, ich habe letztens wieder ein ganz, ganz tolles Hörbuch mir reingezogen über Atemtechniken und wenn man sich dann da mal so tiefer reinliest und auch recherchiert, ja, dass bereits schon, sage ich mal, Anfang des 20. Jahrhunderts, ja, so ja. Wirklich Menschen, vor allem in Amerika, ja, sich diesem Thema so gewidmet haben, so dieses, also diese ganze Bewusstseinsarbeit, die Konzentration auf sich selbst, die Selbstreflexion. Wie geht man mit den eigenen Gedanken, Gefühlen um, ohne gleich genau in diese ESO-Ecke geschoben zu werden?
Ja.
Ne? So, und das ist ja, im Grunde genommen erfinden wir das Rad ja nicht neu. Nein. Und das Wissen ist uralt.
Ja.
Nur es wurde immer so weggedrängt aus der Gesellschaft und vor allem finde ich besonders in Deutschland. Mhm. Und trotzdem finde ich es jetzt spannend, dass wir jetzt ja genau in diesem Hype sind, ja, zu sagen, wir Menschen sind jetzt auf diesem Bewusstseinssprung.
Ja.
Und ich finde, es ist kein Hype.
Nein.
Es wird gerade so, natürlich über Influencer und Sonstiges wird natürlich das momentan total gehypt. Aber letztendlich ist das eine uralte menschliche Basis.
Ja.
Das Wissen ist so alt, das können wir gar nicht mehr messen, wie alt es schon ist.
Nein.
Tausende von Jahren ist das alt. Und es wurde immer weitergetragen, immer weiter übermittelt. Und jeder, der in dieser Branche unterwegs ist, wir denken uns hier nicht irgendwas Neues aus.
Wir verbinden Dinge, die zusammengehören.
Genau.
Wir betrachten den Menschen als ganzheitliches Wesen, das nicht nur daraus besteht, zu essen und auszuscheiden, sondern uns in unseren Handlungsweisen zu gucken, ist das, was ich da nach außen gebe, stimmt das mit meinen inneren Werten, mit dem, wie ich bin und wie ich sein möchte, überein? Oder bin ich wie ein automatischer Anrufbeantworter? Mhm. Reagiere ich einfach aus völlig unbewussten Mustern und bin eigentlich der totale Arsch? Und da müssen wir ansetzen.
Wir sind halt einfach so alle maximal abgelenkt von so vielen Themen. Ja, wir sind Ablenkungsmeister.
Ja, sind wir. Ja,
und das ist ja schon eine Art Flucht. Ja, das ist dieses, wir werden abgelenkt von Sorgen, Ängsten, Nöten. Wir lassen uns ablenken von Essen, Getränken, Alkohol, Drogen, anderen Süchten wie Spielsucht, Fernsehsucht, Sonstiges. Ja.
Netflix-Serien. Also manchmal denke ich mir, also wenn manche Frauen keine Serien hätten, die wären überhaupt nicht in Beziehung. Also ich glaube echt auch so viele Frauen, meine ich jetzt wirklich, flüchten sich in Serien, weil sie so gelangweilt sind in ihrer Beziehung, dass sie sich in diese heile Welt retten von, erzähl mir eine schöne Geschichte und ich fühle mich gleich lebendig.
Und danach aber ins Drama verfallen, weil sie das nicht selber haben.
Ja, und das ist einfach so krank.
Ja, und einfach dieses, wir sind Ablenkungsmeister. Und wenn es dann wirklich mal darum geht, sich mit sich selbst zu beschäftigen. Ich stelle euch mal die Frage wirklich noch da draußen und ich hoffe, dass wir irgendwann mal wirklich Antworten von euch kriegen.
Ja.
Wie, beobachtet euch doch mal selbst. Könnt ihr euch irgendwo 5 Minuten hinsetzen und mal nichts tun, ohne dass ihr euch nicht schon wieder innerlich den Druck aufbaut? Ach, ich darf doch hier gar nicht ruhig sitzen. Ich bin ja so erzogen, man muss immer was tun. Ne? Man darf nicht ruhig sitzen, man muss immer in Action sein, man muss immer was tun. Schafft ihr es wirklich mal, euch hinzusetzen und mal nicht zu denken? Und vor allem nicht über Sachen zu denken wie, welche Ängste habe ich gerade, was beschäftigt mich gerade? Also dieses unbewusste Denken, also diesen Gedanken-Flipper-Automaten da im Kopf. Könnt ihr das da draußen? Habt ihr das schon mal gemacht? Und wenn nicht, probiert es mal aus. Wie schwer es ist, das mal zu tun.
Ja, und da möchte ich echt auch nochmal sagen, wie sehr das unseren Kindern abtrainiert wird, wenn sie dann dauernd mit iPads sitzen. Also ich erschrecke wirklich immer mehr darüber, wie, ich habe von gestern auch noch ein geiles Beispiel dazu, jetzt erzähle ich das kurz. Wenn man in Restaurants sitzt, wie viele Kinder mit Medien da sitzen und aufs Essen warten oder damit beschäftigt werden. Also so diese Unfähigkeit, auch mal auf irgendwas zu warten und sich nicht sofort wieder in irgendwas reinzustürzen, finde ich enorm. Und warte, lass mich das noch erzählen. Ich bin gestern mit dem Hund gegangen und so lief die Straße runter und mir kam ein Vater mit Sohn entgegen und der Sohn hatte im Laufen so eine Nintendo Switch in der Hand.
Im Laufen?
Im Laufen. Und der Mann hatte sein Handy in der Hand. Und ich hab mir wirklich gedacht, ich bin jetzt wirklich gespannt, ab welchem Moment die mich überhaupt wahrnehmen, weil der Hund, ne, und es war wirklich so, ich bin total nah zu denen und dann sind die beide erst, wie der Hund, unmittelbar vor ihnen waren, total erschrocken und haben hochgeguckt und haben festgestellt, oh, da läuft ja jemand.
Mhm.
Und ich dachte mir wirklich, mein Gott, die laufen da nebeneinander, es war dunkel, das heißt, die hatten diese hellen Geräte in der Hand. Es sah aus wie in einer Freakshow.
Ja, wir waren bald Halloween.
Ja, wirklich. So.
Gut, früher, also ich weiß nicht, meine Eltern haben mit mir, wenn die mit mir essen gegangen sind, als ich kleiner war, ne, habe ich halt ein Malbuch dabei gehabt.
Ja,
ne,
so, wir haben was gespielt.
Wir haben irgendwas gespielt und so. Ich meine, auch klar, könnte man jetzt heute sagen, digitale Welt, dann spielen sie halt was am Handy. Ne, so. Ja, wird aber halt gerne so gesagt. Kann auch auf eine gewisse Art und Weise in der heutigen Zeit Kreativität auffördern, aber ich glaube, es geht immer wieder um das Maß der Dinge.
Es geht auch um die Beziehungsebene.
Und ich wollte es gerade sagen, und wenn man dann natürlich, sag ich mal, ein Kind so vor das iPad setzt, nur damit es Ruhe gibt oder damit ich meine Ruhe haben kann.
Ja, ganz schlimm.
Ja, und das ist natürlich nicht schön, aber wie gesagt, das ist ja immer nur eine Flucht von uns selbst, weil es ist wirklich so, und das höre ich ja immer wieder auch von sag ich mal, im Business-Alltag von Teamkollegen, wo ich dann, sag ich mal, auch mal so einen Workshop halte oder von eigenen Coaches, die bei mir sind und sagen, Anja, es ist so anstrengend, mich mit mir selbst zu beschäftigen.
Ja, ist es.
So, und was machen wir Menschen natürlich? Wenn es anstrengend wird, flüchten wir wieder gerne in alte Komfortzonen zurück. Ne? Also wir tun dann wieder, lenken uns dann wieder gerne ab. Ne? So, Hauptsache, wir müssen uns nicht mit uns selbst beschäftigen. Aber genau darum geht es im Coaching, im Mentoring. Es geht immer erstmal darum, eine Innenschau zu machen. Ja, wo stehe ich? Wer bin ich? Was ist aktuell gerade bei mir los? Was triggert mich? Ja? Und welche Sorgen und Ängste, Nöte habe ich gerade und wie gehe ich damit um? Es geht immer erstmal um die Innenschau.
Und wer bin ich ohne diese ganzen Rollen und Masken, die ich spiele?
Ganz,
also was bleibt mir, wenn ich all das mal wegnehme? Also wenn ich nicht mehr der Manager bin oder wenn ich nicht mehr die Hausfrau bin oder nicht mehr
Partnerin,
die Mutter bin oder nicht mehr die Frau von bin oder
Chef.
Der Mann von bin. Also was bleibt dann noch? Wer bin ich denn ohne all das?
Nichts.
Und dieses Nichts ist aber alles.
Ne? Ja, aber es macht Angst. Weil wer bin ich denn dann noch? Also das ist ja die Identifizierung über etwas im Außen.
Richtig.
Über eine Rolle, eine Rollenidentifizierung. Und deswegen, jeder, der, sag ich mal, in unserem Podcast Kennenlerntext schon mal gelesen hat, da steht ja ganz am Anfang drin, becoming nobody.
Ja.
Werde niemand. Und dieses Nichts, also wenn man alles von uns wegnimmt, bleibt einfach in unserem Kopf nur das Wort Nichts übrig, aber genau wie du es gerade richtig gesagt hast, das ist alles.
Ja.
Es ist einfach alles. Und es ist vielleicht im ersten Moment, Gott, was schweifeln die da jetzt schon wieder? Mhm. Ist doch völliger Schwachsinn, ich bin doch hier. Ne? Ich bin, ne? So, darum geht es nicht. Es ist einfach die Wahrnehmung von, wer bin ich ohne all das im Außen.
Und je leerer wir sind, das ist ein Satz, den können wir auch nochmal zerpflücken, je leerer wir sind, umso spannender sind wir in Beziehung für andere und auch für uns selbst. Je vollgeschriebener wir sind als Blatt Papier, je mehr Ansichten und Meinungen wir zu allem haben, umso anstrengender sind wir. Weil wir immer zu allem irgendwas sagen müssen. Wenn wir einfach mal zu auch Dingen sagen, ich weiß das nicht, keine Ahnung, das ist ja was keiner mehr macht.
Nee, es ist ja peinlich, dass ich da nichts weiß.
Ja, aber wie wäre es denn einfach mal nichts zu wissen? Nicht wieder die Meinung einzudrücken, die man über irgendwas sich gebildet hat, sondern einfach mal zu sagen, dazu habe ich eigentlich keine Meinung. Einfach mal in der Neutralität.
Wie, dazu kannst du keine Meinung dazu haben?
Doch.
Das geht doch gar nicht.
Ja, doch, ich habe an dieser Stelle eine Neutralität. Und das.
Tu mal mit deinem Neutralsein. Also ich spiele hier gerade nur das Spiel in der Gesellschaft. Ja, dieses so, sagst du nichts, ist es falsch. Sagst du was, ist es auch falsch. Ja?
Richtig.
Und wir neigen halt häufig dazu, uns dann wieder zu rechtfertigen. Oder wenn uns das nicht gefällt, dass der andere halt völlig tiefenentspannt ist oder eine andere Meinung zu einem Thema hat und die ganz ruhig äußert, gehen wir gleich in die Radikalität, ja, also.
Und das ist aber auch etwas, was in der normalen Gesellschaft, in so Gesellschaftsabenden stattfindet. Es ist ein einziger Meinungsabtausch. Es ist ein einziger Abgleich von Ansichten. Wie siehst du das Leben? Wie siehst du das Leben?
Was ist besser
von uns beiden? Was ist besser? Genau, und den anderen noch davon zu überzeugen, dass er doch bitte auch die Meinung anzunehmen hat, die ich habe.
In die Falle bin ich auch schon in meinem Leben reingetappt. Ganz gewaltig.
Ja, magst du was dazu sagen?
Ne, es ist halt wirklich, ich nenne es immer gerne das spirituelle Ego, weil ich, ne, das spirituelle ist, also es ist ja so, wenn du dich mit deinem Ego de-identifizierst, ja, und sag ich mal, in diese ganze Welt eintauchst, kommt ja neue Räume, neues Wissen, neue Gedanken, neue Erfahrungen etc. So, und dann macht das Ego nichts anderes, als dass es spirituell wird, ja. Und dann ist man wirklich der Meinung, das Verhalten habe ich auch in den Tag gelegt.
Dass man die Welt verbessern
muss. Ich weiß ja alles besser.
Ja,
und das ist überhaupt nicht so.
Man muss das jedem aufdrücken.
Genau. Immer mit dem Hinterkopf im Gedanken so, naja, man will dem anderen nur was Gutes tun.
Ja, aber das ist der größte Scheiß.
Man erwirkt genau das Gegenteil.
Ja, da sind wir wieder bei dem, was wir immer sagen. Wir müssen Einladung sein für die anderen.
Mhm.
Und wir müssen Interesse wecken für den Weg des Bewusstseins. Und zwar, indem wir ihn einfach gehen. Und nicht, indem wir tausendmal darüber erzählen, wie reizvoll es doch ist, das alles zu tun.
Es ist nicht der Auftrag, zu missionieren, zu predigen oder oberlehrerhaft zu sein. Darum geht es überhaupt nicht, sondern es geht immer nur wirklich darum, selbst es am besten umzusetzen und damit das auszustrahlen und dafür eine Einladung für andere zu sein.
Und das steht auch schon in der Bibel. An euren Werken werdet ihr gemessen, nicht an euren Worten. Und das finde ich einen der schlauesten Bibelsprüche, die es überhaupt gibt. Weil es geht nicht darum, irgendwas Schlaues daher zu labern, sondern es geht darum, wie setze ich es denn jetzt nun um in Beziehung? Wie mache ich es denn in meinem Leben da draußen? Und ich mag da noch was sagen zum Coaching, das wollte ich vorhin noch erzählen. Also für mich war es eine Revolution, als David Broom, der Yoga-Lehrer, die deutsche Nationalmannschaft mit Yoga unterrichtet hat. Das ist jetzt bestimmt auch schon 15 Jahre her. Aber es war eine Revolution, weil es war undenkbar bis dato, dass so gestandene Mannsbilder Yoga machen. Ja,
so ein Yoga-Scheiß.
Ja, aber inzwischen ist es gang und gäbe. Es wird immer nicht darüber gesprochen.
Nee,
doch, es wird nicht darüber gesprochen.
Es wird nicht darüber gesprochen.
Es findet statt.
Im Dunkeln, heimlich wird es gemacht.
Natürlich, das findet alles statt. Die werden akupunktiert, die werden mit Meridianen behandelt. Da findet alles statt. Da wird alles integriert. Die holen sich die die Heilungszeremonien alle da rein und integrieren das. Aber es wird nicht darüber gesprochen.
Das ist ja genauso wie andere Themen ja auch nicht drüber gesprochen werden. Auch Homosexualität heutzutage ist immer noch. Ja, wir gehen auf die Pride Parade und wir leben queer und ne, wir gendern und was weiß ich nicht alles. Aber wenn sich dann auf einmal jemand wieder outet in der Gesellschaft, dann ist
ja.
Und dann kommt wieder die Ablehnung. Also es ist immer noch nicht angekommen, aber ich möchte wirklich nochmal auf den Reality Circle zurückkommen. Ja. Ich möchte das wirklich nochmal einfach nochmal aufziehen. Also der Reality Circle besteht immer darin, dass wir Gedanken haben.
Gedanken als absolute Basis von allem.
Von allem.
Das ist die Kreationsbasis.
Unser Flipper-Automat da oben im Kopf, der plappert uns wie so ein Wellensittich ständig zwischen die Synapsen, ne, den du gerade frische Sprechperlen gegeben hast zum Essen. Ja, also ständig sind wir im Gedanken. Ja, und wir können aber selber entscheiden, welche Gedanken wir denken wollen. Durch die Gedanken entstehen natürlich Gefühle. Ja, da, und meistens halt nicht die glücklichen, sondern halt wirklich Gefühle wie Frust, Demotivation, Trotz, Ohnmacht, Zweifel, Ängste und sonstiges. Ja, und was machen dann diese Gefühle mit uns? Sie gehen in den Körper.
Ja, wir können das körperlich richtig wahrnehmen. Als Enge, als Druck, als Anspannung, als Zittern, als Unwohlsein.
Schwitzen.
Ja. Kurzatmigkeit.
Übelkeit.
Ja. Bauchschmerzen.
Gelähmt sein.
Ja. Rückenschmerzen.
Alles, was irgendwie mit Schmerzen meistens auch zu tun hat. Das Schlimme ist halt nur leider, dass uns halt, sag ich mal, in der heutigen klassischen Schulmedizin, bitte nicht an alle Ärzte hier draußen falsch verstehen. Wir habt ja gar nicht mehr die Zeit dafür, euch, sag ich mal, da wirklich so drauf einzugehen. Wir werden aber immer noch auf die Schmerzen therapiert, aber nicht auf dem Ursprung.
80% aller Rückenbeschwerden haben keine Diagnose. Gebt euch das mal, das ist so krass. Also 80% der Menschen, die Rückenschmerzen haben, da findet die Medizin nichts.
Mhm.
Das heißt, die werden alle zur Physiotherapie geschickt. Das heißt, die werden alle dahin geschickt, dass sie irgendwie wieder gelockert werden.
Mhm.
Aber im Prinzip steckt dahinter und darunter Gedankenkraft. Gedankenkraft.
Reine Gedankenkraft.
Reine Gedankenkraft, sich zu überfordern, sich zu überlasten, nicht genug zu sein, Angst zu haben. All das steckt nun mal. Gehen wir nochmal zurück, TCM, traditionell chinesische Medizin. Da gibt es das Blasenmeridian. Das Blasenmeridian steht für Ängste und für das Ungleichgewicht von Spannung, Entspannung.
Das ist immer das Erste, wo sie bei mir reindrückt, wenn ich bei ihr zur Behandlung komme.
Na klar, mache ich bei allen. Natürlich, es ist die absolute Basis. Das Blasenmeridian ist bei uns allen total überlastet, weil wir in diesem ganzen Scheiß drin hängen. Und dass dann ein überlastetes Blasenmeridian dann irgendwann dazu führt, dass wir Rückenschmerzen und wirklich auch richtige Probleme bekommen an den Bandscheiben, das ist einfach ein Zusammenhang und den kann keiner mehr wegreden. Das ist nicht mehr, das geht nicht mehr. Also wir haben jetzt Gedanken, Gefühle, Körperempfindungen, jetzt geht's weiter.
Und jetzt kommen ja noch mal zwei weitere Themen, und zwar aus diesem ganzen, ne, was du jetzt gerade gesagt hast, kommen dann ja die Handlungen raus, also unsere Verhaltensweisen.
Genau, jetzt kommen wir in den sichtbaren Teil des Eisbergs. Jetzt kommen die Handlungen, jetzt kommt das, was wir sehen. Aber das andere ist alles unsichtbar passiert. Unsere Gedanken führen zu Gefühlen, führen zu Körperempfindungen, das sieht keiner, das passiert in uns.
Wenn wir aber halt in schädlichen Handlungen sind, wie auch in Schonhaltungen des Körpers, ja, und wir bleiben da drin, wir verharren da drin, machen wir, das ist der letzte Punkt, Erfahrungen. Und so, und diese Erfahrungen sind dann ja wieder negativ, weil wir, ne, wenn wir uns dann bewegen, dann passiert ja, dann tut's mir ja wieder weh. Also was mache ich? Ich vermeide Bewegung.
Richtig, und dann hänge ich wieder da drin.
Und dann hänge ich wieder mit den Gedanken drin. Und das ist dieser Reality Circle. Und dieser Reality Circle, auf den werden wir auch in den nächsten Folgen immer wieder mal zurückkommen, weil auch das hängt mit all dem zusammen, was wir euch in den ersten 11 Folgen auch schon erzählt haben. Und es ist so, so wichtig, glaube ich, dass wir einfach noch mehr und noch tiefer darauf eingehen, das mal auch in lustiger Sprache zu vermitteln.
Ja, und noch viel praktischer. Lass uns da wirklich noch viel mehr praktische Beispiele bringen.
Und trotzdem würde ich gerne nochmal vielleicht zum Abschluss, und wir sind heute echt husterig, wir zwei.
Sorry.
Vielleicht wirklich nochmal zum Abschluss, weil wir auch wieder sehr viel gesprungen sind. Danke, dass ihr mitgesprungen seid, gedanklich. Prüft euch doch mal wirklich bis zur nächsten Podcast-Folge. Welche Gedanken habe ich? Welche Gefühle kommen daraus? Was macht das eigentlich mit meinem Körper? Und welche Handlungen ziehe ich da draus? Und ganz am Schluss, hey, was habe ich denn daraus jetzt für eine Erfahrung gemacht?
Richtig.
Macht das doch einfach mal. Prüft doch einfach mal, wenn ihr irgendwas erlebt in eurem Leben, wie das so ist. Oder wenn ihr irgendwas im Business-Alltag habt, gefrustet seid mit Teams oder sonst irgendwas. Was sind eure Gedanken? Was sind eure Gefühle? Was macht der Körper? Welche Handlungen resultieren da draus? Und welche Erfahrungen ziehe ich?
Ja, und noch einfacher ist wirklich, die Handlung zu beobachten und dann mal zu gucken, welchen Gedanken habe ich eigentlich dazu gedacht, dass ich mich so verhalte.
Mhm.
das ist vielleicht noch mal ein bisschen einfacher.
Und warum fühle ich mich dann so?
Genau. Und das reicht erstmal. Für heute. Eine Lebensaufgabe.
Da, definitiv, wir sind auch nur Meisterinnen, die üben.
Ja.
Es wird halt immer leichter, das Üben.
Und dennoch macht es nicht signifikant, weil das Leben darf Spaß machen und wir dürfen lachen.
Wir leben auf einem Spaßplaneten.
Ja, genau. Das ist hier übrigens der Spaßplanet, falls es noch keiner weiß. Ja. Da gibt es doch diesen geilen Satz, wir überziehen heute maßlos, aber es macht nichts. Was, wenn es wurscht ist? So dieser Moment, da kommt der Tote an das Himmelstor und dann freut er sich, weil jetzt kommt er ins Paradies und dann sagt Gott an der Tür, und, wie war es im Paradies? Ich finde es so geil. Und der Tote, der haut sich nur in die Stirn und sagt so, oh no, ich habe es verpasst.
Ja.
Dazu übrigens großartig Disney Pixar Soul angucken.
Unbedingt.
Ein so geiler Film.
Besonders für Erwachsene.
Ja.
Das ist kein Kinderfilm.
Nein, das ist so schön zum Thema Lebensaufgabe und Existenz und Quantenphysik ist ein Meisterwerk. Schaut euch den an, der ist großartig.
Definitiv.
Ja.
So, und jetzt haben wir heute wieder genug gebrabbelt.
Ja.
Waren wir heute witzig?
Mensch, frag das doch nicht immer. Wir sind es von Grund auf. Wir müssen das nicht.
Sind wir von Grund? Das sind wieder Gedankengänge. Hört ihr das? Ja. Genau das passiert. Weißt du, wir haben noch nicht mal aufgelegt.
Und mein Gedanke.
Wir haben noch nicht mal aufgelegt und schon geht's los.
Aufgelegt. Wie geil ist das denn? Als würden wir telefonieren.
Ja, machen wir doch.
Das hast du schön gesagt. Ja, wollen wir jetzt auflegen?
Wir legen jetzt auf und sagen von ganzem Herzen,
was wenn's wurscht ist.